Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Claudia, und vor allem heute guten Morgen, lieber Andreas Ebenhö. Ich habe mich selten so gefreut. Wir haben einen Stargast. Wir haben den Stargast. Wir haben heute nicht einen normalen Menschen, wir haben einen Helden. Den Kita-Helden, Andreas Ebenhö. Den muss ich gar nicht groß vorstellen, weil wer den nicht kennt, hat eh eine Bildungslücke. Insofern einfach googeln, Andreas Ebenhö, Kita-Held. Und warum ich mich so wahnsinnig freue: den Andreas habe ich kennengelernt 2019, nachdem Seelenprügel erschienen ist. Und der Andreas war einer der wenigen Mutigen, die sich mit dem Thema mit einem offenen Herzen und einem offenen Hirn und ohne Vorausurteile, ich würde mal sagen, engagiert haben. Wir haben dann einen Podcast gemacht, wir haben uns kennengelernt, wir standen in München zusammen auf der Bühne mit noch zwei anderen. Und mittlerweile würde ich sagen, haben wir eine Freundschaft, tauschen uns regelmäßig aus und unterstützen uns, wo es geht. Und der Andreas und mich verbindet, dass wir, wenn wir eskalieren, richtig eskalieren. Und es ist schön. Und ich möchte gleich Werbung machen. Die Kita-Helden-Seminare gibt es wirklich nur einmal auf der Welt. Also wo der Andreas mal war, ja, die erinnern sich ein Leben lang daran. Und es ist, ich sage immer, Andreas verkauft nicht ein Seminar, der verkauft eine Veränderung. Es gibt kein Team, das nach einer Veranstaltung mit dem Andreas noch so ist, wie es vor der Veranstaltung war. Das schließt sich aus. Und Andreas polarisiert, man mag ihn oder man mag ihn nicht, ich mag ihn. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen, Mensch. Und ich dachte schon, jetzt begrüßt sie mich so, als wäre ich die Prominenz. Dabei habe ich heute Morgen noch zu meiner Frau ins Ohr geflüstert: ich bin bei der Prominenz zu Gast, bei der Anke und der Claudia. Also mir geht's ganz genauso. Ich könnte jetzt auch eine Hommage halten an euch beide und an das, was ihr bewirkt habt. Was wir. Ja, das hättest du gerne. Das kostet Geld. Nee, ihr zwei seid bezaubernd und ich habe ja schon mit euch beiden auf der Bühne gestanden, teilweise mehrfach, und ich genieße die Zeit mit euch und ich genieße es so sehr, dass es Menschen an meiner Seite gibt, die voller Liebe sind und gleichzeitig voller Deutlichkeit und Klarheit und Souveränität. Und ihr seid der lebende Beweis dafür, dass Menschen sehr aufrichtig, sehr ehrlich, sehr deutlich und klar sein können und trotzdem ganz viel Liebe auch für die Menschen und für diese Welt haben. Das muss einander gar nicht widersprechen. Es ist so bedauerlich, dass ich das da draußen immer wieder in Erfahrung bringe, dass die Menschen Angst haben, ihre eigene Ehrlichkeit zu zelebrieren, weil sie dann als lieblos dargestellt werden oder als egoistisch. Und ihr beide seid auch der Beweis, dass das so nicht ist. Ich kann selbstlos sein, ich kann für die Menschen da sein und gleichzeitig kann ich das benennen, was Menschen einander antun und wo Menschen sich selbst im Weg stehen.
Ich glaube, das ist etwas, was uns drei absolut verbindet. Und Andreas, wir kennen uns, oder ich glaube, es sind schon fast 10 Jahre, dass wir Kontakt miteinander haben. Das war noch, als du ganz am Anfang auf Facebook immer in deinem, du hattest immer so einen dunklen Anzug an und hast im Fachwerkhaus gestanden.
Ja.
Erinnerst du dich noch daran? Mit so einem, ich glaube, es war auch immer so ein bestimmter Kragen. Es wirkte irgendwie ein bisschen barock oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es schon ewig her. Und als ich gesehen habe, was du sagst und was du schreibst, das war genauso wie das, was Anke sagt und schreibt, dass ich gedacht, ich habe mich so verbunden gefühlt schon über dieses Medium. Und ich weiß noch, ich war in Kroatien und da habe ich dich angeschrieben und du hast dich zurückgemeldet und von da an ist der Kontakt eigentlich immer geblieben. Und das ist echt schon lange.
Und da hast du bei mir auf dem Social Speaker Slam auf der Bühne gestanden, ne?
Ja, dann war ich bei dir auf dem Social Speaker Slam, genau, es war meine erste Bühnenerfahrung, ich war unfassbar aufgeregt und es war so schön. Und da war auch danach, was mich auch nachhaltig inspiriert hat und auch geprägt hat, dein Umgang, es war ja auch Presse da, die dir ja nachher Fragen gestellt haben, und deine Klarheit, deine absolute Klarheit, Dinge auf den Punkt zu bringen, ohne in irgendeiner Weise einen Impuls mitschwingen zu lassen, der angreifend ist. Es sind ausschließlich Fakten und es sind die Fakten so dargestellt, dass sie Fakten bleiben und offen für Veränderung sind und niemanden an den Pranger stellen. Ich weiß noch, ich saß da, habe dich auf der Bühne erlebt, dir sind Fragen gestellt worden von Journalistinnen und ich habe gedacht, krass, wie kann man das? Und da habe ich gedacht, das kann man, wenn man dieses Thema durchgegangen ist, wenn man das für sich aufgeräumt hat und wenn man klar hat, was seine Message ist.
Und wenn man vor allem auch in der Praxis war, ne? Wir können vom Schreibtisch aus ja immer viel reden, aber wir alle drei waren ja auch jahrelang in der Praxis. Claudia, du am längsten mit der Tagespflege. Andreas, du hast Kitas geleitet. Ich habe in einer Kita gearbeitet, habe Stellvertretung gemacht und habe viel mit Kindern gearbeitet in der Diagnostik. Ich habe neulich mal ausgerechnet, ich habe über 3000 Kinder getestet.
Wow.
Und das ist schon, das ist viel, das ist echt viel. Also okay, in den ganzen Jahren jetzt, ne? Nicht in dem letzten Jahr. Und das heißt, wir haben den Kontakt mit den Kindern, wir haben den Kontakt mit den Fachkräften, wir haben den Kontakt mit den Eltern. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und ich finde, wir sind auch theoretisch ziemlich fit.
Ja.
Die Kombination, ja. Und was mir mal sehr aufgefallen ist, ich möchte noch ganz kurz Werbung machen für Andreas große Events. Also wer gern Events mag, also wer mich kennt, weiß, ja, ich mag sie nicht so sehr. Ich bin nicht so eventig. Ich bin lieber daheim, allein. Aber wer Events mag, der ist beim Andreas richtig. Da geht die Luzi ab. Mit Flitter und Glitter und Musik und Tanzen und Rumhüpfen und Wahnsinn. Und das ist so richtig, ja, so die große Bühne. Also der Andreas bietet, ich weiß gar nicht, wie oft du es machst, so zweimal im Jahr habe ich so im Gefühl, machst du was? Also einmal auf jeden Fall. Mhm. Da gibt es für Leitungen, da gibt es Kita-Kongresse. Und das Motto der Kita-Helden ist, wir verändern die Kita-Welt. Und ich glaube, dass du das wirklich schon zu einem ganz großen Teil geschafft hast. Also wenn ich in Kitas bin, die bei dir schon waren, die hast du alle verändert, alle. Und zwar nach einem Tag, gell? Nix da ein halbes Jahr so Bussi-Bärchen-Coaching. Da gibt's einmal, wird gerockt und nach dem Rocken ist dann auch was passiert. Und du begleitest natürlich auch langfristig. So, das ist der Ende des Werbeblocks. Das Ende. Nein, ich wollte es wirklich, es ist mir ganz, ganz wichtig. Also wer mich kennt, weiß, Werbung mache ich nur für Dinge, von denen ich total überzeugt bin. Und Andreas, von dir und deiner Arbeit bin ich total überzeugt. Und jetzt bin ich ruhig, weil ich habe mir so vorgenommen für heute, ich habe trainiert mit der Paula, nicht zu unterbrechen. Ich habe sie immer aussprechen lassen.
Mit der Paula.
Mhm. Oh. Sonst ist ja niemand da bei mir. Ich muss mit meinem Hund reden. Jetzt guckt sie mich gerade an. Paula, ich habe dich gerade missbraucht. Entschuldige bitte. Ja.
Wenn man bei einem Event vom Andreas war, also Andreas schafft es tatsächlich, diese Stimmung überschwappen zu lassen, dass man gar keine Chance hat, da rauszukommen. Also selbst wenn man Events gar nicht so doll mag, da mag man sie, weil da kommst du rein und da spürst du diese Authentizität und dann bist du drin. Ich erinnere mich noch an Berlin vor 2 Jahren, wo da dieser Teppich war, der Richtung Bühne ging, diese Musik, dieses, ey, so alter Verwalter, was ist das? Aber
das ist die große
so
Nummer.
Genial.
Das ist von die der, große, ja.
Von der ersten bis zur letzten Sekunde und es... Aber Andreas lebt das. Das ist nicht gemacht, um irgendwie Aufsehen zu erregen. Das ist Andreas.
Ja, so kenne ich bist du. Ja, so kenne ich das auch.
So,
nur.
Jetzt sind wir bei 10 Minuten. Ja. Wir wollten übers Buch reden.
Wir reden ja auch gleich übers Buch. Aber das ist, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, weil ich wäre zum Beispiel nicht bereit, mit jedem in unserem Podcast übers Buch zu reden. Mhm. Also da gibt's wirklich eine Handvoll Menschen, wo ich sage, komm doch zu uns, red mit uns. Und das könnt ihr jetzt glauben oder nicht, wir haben keine Sekunde vorbereitet. Wir haben kurz in unserem Eingangsgespräch über Fußfetischismus geredet, weil ich Ja, ich finde, das muss man auch mal benennen. Wir machen auch einen Fetisch-Podcast. Ich spoiler schon mal. Weil ich bis letzte Woche noch gar nicht wusste, was ASMR, ich weiß immer noch nicht, wie ich es, ist es ASMR richtig?
Ja. Oder, ja, meintest du nicht BDSM?
Ja, BDSM auch. Da wusste ich aber, was es ist. Aber ich wusste nicht, was dieses, Achtung, ich probier's. Ich gehe ganz nah ans Mikrofon und dann flüster ich und mach so Knacksgeräusche. Und dafür ist es jetzt zum Beispiel wieder gut, dass ich spucke, weil wenn man ganz viel Spucke im Mund hat, kommt's viel besser mit ASMR. Und ich habe totales Talent. Und wenn wir nach der Veröffentlichung unseres Büchleins, wenn sie uns alle die Vorträge streichen, die Aufträge kürzen, wenn keine Kita uns je wieder einlädt, niemand mehr unsere Veranstaltungen bucht, dann mache ich Bilder von meinen Füßen und schlürf ins Mikrofon.
Sehr schön. Ich abonniere.
Ja.
Oh mein Gott, das ist so schön. Es ist so schön mit euch, ehrlich. Und wir passen jetzt ein bisschen auf, was wir sagen, Andreas, weil Anke setzt schneller um, als jeder gucken okay. kann. Also immer ein bisschen
vor. Alles klar, ich halte meine wilden Fantasien zurück. Hm. Gut.
Ja, bitte. Ne? Wir werden uns jetzt hier übers Büchlein unterhalten, warum wir immer Büchlein sagen.
Ich sag gar nichts, ich mach gerade schon ein Foto von meinen Füßen. Gott sei Dank habe ich lackierte Fußnägel.
Oh mein Gott, ich versuche es jetzt nochmal umzuleiten okay. auf das ja. Thema, worüber wir heute reden wollten. Okay, also unser Büchlein, was morgen, also Leute, wenn ihr das jetzt hört, in ein paar Stunden... Also morgen kommt es raus.
Also heute ist der 7. Heute ist der Blutmond.
Oh ja, genau.
Blutmond. Heute ist der Blutmond und nächste Woche Montag kommt unser Büchlein in den Handel. Und wir sagen immer Büchlein, weil wir haben am Anfang so überlegt, wie schaffen wir das eigentlich, dieses Buch zu schreiben in der Zeit, die wir hatten. Und dann hatte ich den Vorschlag gemacht, ob wir nicht ein Reklamheftchen machen sollten, also ein Büchlein, also ein ganz kleines. Aber da war dann so viel Inhalt drin, dass es doch ein Buch wurde, was morgen rauskommt. Und wir möchten uns heute über das Buch unterhalten. Und wir hatten immer so ein paar Fragen, die uns gestellt werden. Und dann beantworten wir diese Fragen. Und Anke, hast du eine da?
Ich habe jetzt keine da, aber ich kann den okay. Andreas einfach, prinzipiell Andreas, wenn du hörst, das Buch heißt, ich meine, das ist ein sehr liebevoller Titel, Die Krippenlüge. Ja. Was ist denn so das Erste, was dir einfällt und was glaubst du, würdest du, also wir haben unser Buch selber noch nicht, das möchte ich an dieser Stelle mal sagen, das kommt jetzt im Lauf der Woche wahrscheinlich bei uns an. Und wenn du das hörst, was denkst du denn darüber?
Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist tatsächlich, ich war jetzt schon in so vielen Kitas. Ich fange ein bisschen früher an. Damals, als ich selber noch Kita-Leitung war, habe ich ganz oft darüber nachgedacht, wie wir die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der frühen Bildung, der frühen Entwicklung der Kinder, also da geht es auch ganz viel um die Entwicklungspsychologie, wie wir diese ganzen Erkenntnisse mit den Eltern teilen. In der Hoffnung, dass wenn wir die Eltern zu kleinen Mini-Experten machen, dass sie dann auch mehr Verständnis haben für das, was wir tagtäglich sagen, was wir fühlen, was wir tun und auch für die Entscheidungen, die wir treffen. Und dann habe ich mich intensiv damit beschäftigt, auch mit dem Thema U3 und habe gemerkt, da gibt es ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse und die sind schon eigentlich relativ alt gewesen und die werden immer wieder aufgefrischt und erneuert, aber keiner kennt die. Ich habe dann in meinem Team rumgefragt und habe gesagt, hier, habt ihr schon mal gehört von frühkindlichem Stress? Habt ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt? Ich bin da gerade irgendwie auf der Suche nach weiteren Informationen und keiner kannte sich damit aus. Auch die Menschen, die schon sehr lange und sehr professionell waren in dem Bereich Kita oder auch frühkindliche Entwicklung. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich da mal richtig reingehen. Und was ich dann gefunden habe, war erschreckend für mich. Das waren ganz viele Informationen, über die niemand Bescheid wusste. Und als ich dann zu den ersten Trägervertretern gegangen bin, das waren die Fachberatungen, die Regionalleitungen, die Kita-Manager, aber auch die Kita-Träger, dann war denen das sehr unangenehm. Das war denen sehr, sehr unbequem und unangenehm, dass ich jetzt über diese Informationen verfüge und dass ich gewillt war, die zu veröffentlichen, weil ich es so als meine Pflicht gesehen habe, den Eltern zu zeigen, auf was sie sich da auch einlassen. Und dann, Achtung, jetzt gibt's einen Zeitsprung, und dann bin ich irgendwann Coach geworden und bin ganz oft in den Kitas gewesen. Und ich hatte dann schon derzeit schon auch in meinen Kitas ein ganz eigenes Eingewöhnungskonzept geschrieben. Und in diesem Pamphlet, also diesem Schriftstück, das war so eine Art kleiner Katalog, der bestand aus etwa 25 Seiten. Und die letzten 10 Seiten dieses Eingewöhnungskonzeptes für Kinder im U3, also für Kinder von 0 bis 3 Jahren, gab es nochmal 10 Seiten und die befassten sich nur mit frühkindlichem Stress. Dort waren alle Studien aufgeführt, schon damals mit Links und mit Codes, so dass die Leute, auch die Eltern, direkt auf diese Studienergebnisse klicken konnten, um herauszufinden, welche Risiken und Nebenwirkungen es gibt, wenn sie ihr Kind in den ersten 3 Jahren in die Fremdbetreuung geben. Und ich wurde angefeindet, ich habe wirklich ganz schlimme Dinge erlebt von meinesgleichen, also von Erzieher und Erzieherinnen, von pädagogischen Fachkräften, von Kita-Leitungen, Fachberatungen, vor allen Dingen von Kita-Trägern. Alle wollten, dass ich das da sofort rausnehme, weil mit dem, was ich da tue, ich den Eltern ein schlechtes Gewissen mache. Und ich war bestürzt und an der Stelle, also noch eine Geschichte erzähle ich, weil es so wichtig ist. Ich war bestürzt, weil ich habe doch eine Informationspflicht. Also wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehe, ich war vor kurzem beim Arzt, der meinen Magen-Darm untersucht hat. Und das heißt, du bekommst so einen kleinen Schlauch mit einer Kamera von unten rein und von oben rein. Vielleicht kennt ihr das ja schon. Sehr unangenehm, aber hey, ist wichtig gewesen. Und bevor das passiert ist, hat der Arzt eine halbe Stunde lang mit mir darüber gesprochen, welche Risiken und Nebenwirkungen dieses Diagnoseverfahren hat. Und dass ich wohl möglich auch durch eine Verletzung im Darm oder Magen sterben kann. Jetzt bin ich ja auch nicht den Arzt angegangen und habe dem Arzt die Vorwürfe gemacht, dass er mich hier unter Druck setzen will, dass er mir ein schlechtes Gewissen machen will, dass das Erpressung ist, der will nur, dass ich diese Methode nicht anwende. Das ist ja Unsinn. Der hat ja eine Informations- und eine Aufklärungspflicht. Und hier endet sozusagen mein kleiner Monolog. Das Erste, was ich denke, wenn ich euch euer Buch höre, ist, dass wir unserer Aufklärung und Informationspflicht nicht nachgekommen sind in den letzten Jahrzehnten und dass wir die Eltern, wenn sie ihr Kind eingewöhnen lassen wollen oder wenn sie überhaupt ihr Kind in die Fremdbetreuung geben wollen in den ersten 3 Jahren, dass wir die Aufgabe haben, die Eltern darüber aufzuklären, welche Risiken und Nebenwirkungen das haben kann.
Ich habe vor 20 Jahren, ganz, ganz lieben Dank, Andreas, das war ein wundervoller Einstieg und ich kann das absolut genau so unterstreichen und das bestätigt auch meine Erlebnisse. Und vor 28 Jahren, fast 30 Jahren, habe ich ja angefangen mit diesem Audit Beruf und Familie in Firmen, wo wir eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf einführen wollten. Und da ging es ausschließlich darum, dass Krippenplätze gebaut wurden. Die waren sehr schick, es waren schöne Kitas, die gebaut wurden. Und es wurde nie über genau das gesprochen, was du gerade gesagt hast. Und ich habe damals gesagt, aber das sind doch auch Sachen, die Eltern wissen müssen. Also darüber muss man doch auch aufklären und darüber müssen wir doch drüber sprechen. Und ich habe gemerkt, je mehr gerade durch die Gesellschaft, in der ich ja im Vorstand bin und mit vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen spreche, je mehr ich weiß, umso weniger kann ich das vertreten.
Also Andreas, für die Ausführungen und für deine Haltung und für das, was du da jetzt alles gesagt hast, also ich glaube, ich kann wirklich sagen, dafür lieb ich dich. Und es ist genau der Punkt. Ich habe dich im letzten Podcast, ich weiß nicht, ob du ihn angehört hast, ja, natürlich hast du unseren Podcast gehört, aber falls du ihn nicht gehört haben solltest, weil du mal eine Ausnahme gemacht hast, habe ich gesagt, ich zitiere den Andreas Ebenhö, der sagt immer von wegen Risiken und Nebenwirkungen und genau das ist der Punkt. Und diese Risiken und Nebenwirkungen, man muss sie sich nicht anhören, aber ich finde, ohne die Information kann man kleine Entscheidungen treffen. Und meine Motivation war, das Buch jetzt nochmal zu schreiben. Es sind ja auch einige Teile drin, wie sie auch in Seelenprügel drin waren, ist eben, dass ich in vielen Krippen war. Ich war in den letzten 15 Jahren in über 1000 Einrichtungen. Ich habe im Lernmeer über 700 Fachkräfte qualifiziert, ungefähr 200 Leitungen und die anderen Weiterbildungen habe ich jetzt gar nicht ausgerechnet. Und das heißt, allein die ganzen Fachkräfte, es waren ja schon über 700 Kitas, weil die haben ja Prüfungen auch. Ich habe einfach so viele, so unglückliche Kinder gesehen und so viele gewaltvolle Übergriffe, auch körperliche Gewalt, extrem viel psychische Gewalt. Und bei den ganz jungen Kindern, das, ich erzähle von dieser einen Krippe, die hat mich vor einigen Monaten wirklich so gekriegt, dass ich heute noch drüber nachdenke. Das war eine riesengroße Krippe, offen gearbeitet, über 50 Kinder, also eigentlich 80, aber an dem Tag, an dem ich da war, waren nur 50 da, weil das ein Brückentag war. Da wurde kein Kind gefesselt oder geprügelt, aber es war eine entsetzliche Stimmung. Die Kinder hatten, zwei Drittel der Kinder saßen da, leere Augen, leerer Blick. Sie waren halt anwesend. Sie waren brav. Und ich bin raus und bin weinend heimgefahren und dachte mir nur, so geht es nicht weiter. Das können wir einfach nicht vertreten. Wir machen hier, wenn wir da nicht darauf achten, dass die Qualität der Krippen gut ist, mit allem, was dazugehört, können wir auch noch drüber reden, machen wir eine ganze Generation Menschen kaputt und wir wissen das. Mhm. Vor 50, 60 Jahren war es eine andere Nummer, aber heute, wir haben das Wissen. Und das ist das, was du erzählt hast, Andreas, da ist nichts Neues dabei. Wir haben in unserem Buch, wir haben nichts Neues, also finde ich.
Dass dieses ganze Krippenthema, was mich so wirklich wütend macht, wo ich auch kurz davor bin, ich sage immer so schön, auf die Wippe zu steigen und wirklich in die Diskussion zu gehen, was ich ja gar nicht so gerne mache, weil ich finde, da gibt es nichts zu diskutieren, ist, dass diese ganze Geschichte, die wir im Moment haben und wo wir ja schon vor 30 Jahren wussten, wo wir hinschlittern, ne, wo politisch eingesetzt wurde, dass wir viele Krippen haben, damit die Kinder betreut werden, weil wir einen demografischen Wandel haben. Und dass die Kinder betreut werden müssen, dass wir quasi Kindheit auslagern müssen in Institutionen, damit halt die mittlere Bevölkerungsschicht arbeiten gehen kann, dass wir dieses ganze Ding machen, ohne die Verantwortung zu übernehmen, die Bedingungen so zu gestalten, dass sie für Kinder so sind, dass sie dort auch gut aufwachsen können. Das ist für mich eine solche Lüge und deswegen ist dieses Wort Lüge auch so treffend an diesem Punkt. Ich habe letztens noch mal mit Agathe Israel über dieses Thema gesprochen und sie sagte so schön, weißt du, Claudia, wir müssen gar nicht so sehr über Qualität nachdenken oder darüber nachdenken, ob ein Kind wirklich jetzt Gewalt erfährt, was wir als Gewalt nehmen würden. Ich sagte, wenn ein kleiner Mensch, der so klein ist, in eine Institution kommt, dann muss er Dinge, also quasi können, die er noch gar nicht kann. Also er muss Fähigkeiten, dieses Kind muss Fähigkeiten aufbringen, die es noch nicht hat. So wie es im Moment ist. Also diese Sache warten, anpassen, sich anstellen, die Antwort nicht sofort zu bekommen, nicht contained zu werden, die Koregulierung nicht zu erfahren und. Und auch so lange auf die Liebe zu warten, weil ja in der Krippe immer eine andere Motivation herrscht als zu Hause. Das ist etwas, was Kinder überfordert.
Ja, und das können die auch gar nicht so schnell lernen. Also die sind gar nicht oft in diesem Entwicklungsfenster, in dem sie dann diese Fähigkeit erlernen können, um mit dieser Situation zurechtzukommen. Und dann sprechen wir auch nicht mehr von Abhärtung, was ja furchtbar ist, ne? Also im besten Fall ja Resilienz, aber die kann ja so gar nicht entstehen, weil dafür braucht es ja auch gewisse Attribute. Aber wem sage ich euch das? Also ihr beide wisst das sowieso. Was mich ganz, ganz furchtbar traurig macht, ist, dass ich sehe, dass ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also das Erste ist für mich das Offensichtlichste und irgendwie sieht das keiner. Und ihr kennt bestimmt diese Ohnmacht, die ich fühle, wenn ich das Offensichtliche sehe, aber keiner sieht es. Wie zum Beispiel, Erwachsene haben alle 30 Tage Urlaub und Kinder im Alter von 0 bis 6 haben keinen regulären, keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch. Der kommt dann später, wenn sie in die Schule kommen, dann gibt es dann die Ferien, aber bis zum 6. Lebensjahr gibt es keinen Urlaubsanspruch. Und wenn wir Kita haben, die mittlerweile auch keine Schließzeiten mehr haben, wo Eltern dann auch eiskalt, an der Stelle erlaube ich mir jetzt diese Wertung, eiskalt ihre Kinder von morgens 7 bis abends um 17 17 Uhr ganzjährig betreuen lassen, dann ist das etwas ganz Furchtbares meines Erachtens nach, weil die Kinder auch ein Anrecht auf Familienzeit haben. Und ich frage mich, wieso spricht denn niemand darüber, worauf die Kinder ein Anrecht haben? Wir sprechen zwar die ganze Zeit über die Kinderrechte, aber wir sprechen überhaupt nicht davon, dass das Kind ein Recht auf Familienzeit hat, auf Recht mit Zeit, auf Recht, auf ein Recht, dass ich Zeit verbringen darf mit Mama und Papa, ganz viel Nähe spüren darf, ganz viel Geborgenheit und Schutz und Liebe, weil das ist ja der Ursprung der Resilienz.
Ja, was würdest du denn sagen, Andreas? Sind wir, denke ich mal, alle ähnlicher Meinung? Ich meine, es gibt natürlich, möchte ich jetzt an dieser Stelle sagen, Familien, in denen das nicht gegeben ist, aber von denen möchte ich jetzt mal nicht sprechen, weil ich glaube wirklich, dass das die Ausnahme sind. Andersrum, wenn es die Regel sein sollte, dass es Kindern in ihren eigenen Familien nicht gut geht, dann müssen wir an einer ganz anderen Stelle ansetzen.
Genau.
Also das ist jetzt heute nicht unser Thema. Unser Thema sind jetzt heute die Krippen. Das andere Thema fände ich aber auch mal spannend und wichtig, zu schauen, wie kann man denn Familien stärken. Das haben wir auch im Buch drin, von wegen, welche alternativen Möglichkeiten gibt es denn. Also es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, dass man Familien finanziell anders unterstützt, dass die Kinder in ihren Familien bleiben können, zumindest in denen es ihnen gut geht. Mhm. Wo ich immer wieder drüber stolper, also mittlerweile stolper ich nicht mehr, aber es doch manchmal schon noch, wenn als Argument kommt, das kannst du so nicht sagen, es gibt doch auch Gute. Ja. Was sagst du, Andreas?
Ja, ja, klar, natürlich gibt's die auch. Ich meine, es ist, darf doch beides sein. Also die Welt besteht doch aus mehreren Facetten und einer ganzen Farbpalette von Möglichkeiten und von Wahrheiten. Eine Wahrheit ist, es gibt ganz viele tolle Kita-Fachkräfte, ganz viele tolle Kita-Leitungen und auch tolle Kita-Träger. Es gibt auch ganz viele tolle Familien und die feiern wir auch. Und die sollen und dürfen auch gefeiert und gewertschätzt und anerkannt werden. Und gleichzeitig gibt's die Arschlöcher, die Inkompetenten, die Unmoralischen, die Ungeeigneten. Und wir müssen über die reden, weil systembedingt haben die ein Schlupfloch. Und dieses Schlupfloch nutzen sie. Und das ist eine Gefahr. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wir über beides sprechen können. Aber hier an der Stelle, vielleicht auch in eurem Buch dann, ich freue mich ja schon total, es zu lesen, sprechen wir halt auch mal über die Schlupflöcher. Und wir sprechen auch über die, die sich selber nicht reflektieren können. Die halten sich für gut, aber sie sind es nicht. Sie halten sich für moralisch, aber sie sind es nicht. Und dann die ganzen Traumatisierten, die gar nicht merken, was sie da gerade tun, mit welchen Glaubenssätzen sie arbeiten, was sie den Kindern gerade antun. Ich sehe das gerade in der Bringsituation und auch in den Eingewöhnungen. Ne, dann hast du da eine Erzieherin, die so völlig mit absoluter Überzeugung sagt, ja, der kleine Jonathan, der ist ein Jahr, wir haben jetzt eine Woche für die Eingewöhnung. Und das sagt sie mit voller Überzeugung, weißt du? Und ich sterbe innerlich und ich weiß überhaupt nicht mehr, wohin mit meiner Ohnmacht. Und ich will dann einfach nur eskalieren. Und dann betrachte ich mir einfach die Übergabesituation, wo dieser kleine Jonathan weint und sich an der Mutter festkrallt und schreit. Und wir bagatellisieren das. Ey, ich könnte jetzt gerade wirklich eskalieren, weil ich bin in der Ohnmacht, weißt du, so, und das ist aber, das ist nicht normal, dieses Weinen, dieses Schreien, das ist ja nicht normal, das ist ja nicht, als könnten wir einfach darüber hinweggehen und sagen so, ja, das ist so halt bei Kindern, da müssen die halt durch und ich sterbe und ich denke, nein, das habt ihr alle falsch verstanden. Sorry.
Und das ist, nein, bitte, das ist genau nein, das Thema, das ist das, wo Claudia und ich, genau, wo wir uns drüber unterhalten, was wir im Krippenbuch auch fordern, ist eine Pädagogik des Mitgefühls. Und ich bin der Meinung, wenn ich psychisch einigermaßen stabil bin, dann kann ich mitfühlen. Aber mit mir selbst natürlich auch. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ich mit anderen mitfühlen kann. Und da sind wir bei dem Punkt von wegen eigene Traumatisierungen. Und da gibt's schöne Untersuchungen dazu, dass die psychischen Herausforderungen, ich bin heute wirklich sehr diplomatisch. Also die psychischen Herausforderungen, ich könnte es auch anders sagen, aber ich sag Herausforderungen, sind bei Menschen, die im Kita-Bereich arbeiten, ich kann es noch größer machen, bei Menschen, die mit Menschen arbeiten, nachgewiesenermaßen höher. Und bei Menschen, die mit Kindern arbeiten, die haben überdurchschnittlich viele psychische Herausforderungen, ich habe es wieder gesagt, und da dürfen wir dran gehen, weil in dem Moment, wo ich mitfühle, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, aber das mache ich ja gern, schaffe ich es nicht, ein Kind so weinen zu lassen. Ich ertrage es nicht. Es geht nicht. Ich kann das nur aushalten, wenn bei mir was richtig, jetzt sage ich es kaputt ist.
Absolut, definitiv. Aber ich fange jetzt schon an zu stottern, weil es für mich so schwer zu begreifen ist, dass das nicht total logisch ist. Dass da nicht jemand sagt, Moment mal, jemand, also es steht ja auch in jeder Zeitung, wir müssen ja jetzt nicht den Kita-Helden oder Anke und Claudia-Podcasts hören, um das zu hören. Nein, man muss ja nur eine Tageszeitung aufschlagen. Dann stehen dann so Dinge wie, die allerhöchsten Burnout-Rate, psychische Erkrankungsrate haben mit Abstand Menschen im erzieherischen Bereich. Und je jünger die Kinder, also die im Krippenbereich, sogar noch mehr. So, da muss ich mir doch die Frage stellen als normaler Mensch, wie kommt es dazu und was bedeutet das für die Kinder? Weil bis jemand, der psychisch erkrankt ist, nicht mehr arbeitsfähig ist, bis derjenige aus dem System rauskommt, und ich habe wirklich richtig, richtig viel Mitgefühl für diese Menschen, das dauert ja. Und bis dahin erleben die Kinder ja mit, was da läuft. Das wird ja, weil ein kleiner Mensch wird ja am Du zum Ich, also das wusste man ja schon vor, weiß ich nicht wie viel Jahren. Das heißt, mein Gegenüber, je kleiner ich bin, entwickle ich mich an meinem Gegenüber. Und wenn ich 40 Stunden in der Woche verschiedene Menschen mit verschiedenen Krankheitsbildern vor mir habe, das kann doch für mich nicht gut sein, für diesen kleinen Menschen. Ich bin letztens gefragt worden, da hat die Presse einen Professor gefragt, sagen Sie uns doch mal, wie kommt es denn dazu, dass überhaupt diese Menschen in dieser Berufsgruppe so psychisch krank sind? Und er hatte mich angerufen und gesagt, Claudia, hast du eine Idee dazu? Und da habe ich gesagt, ja, habe ich. Und da gehe ich jetzt nicht auf Personalmangel oder Gruppengröße und so ein, sondern für mich das Prägnanteste ist, das, was Anke gerade gesagt hat. Wenn ich jeden Tag mit angucken muss oder ich jeden Tag gegen meinen Impuls handeln muss, weil ich nämlich Kinder, weil ich eigentlich weiß, also wenn ich diese kognitive Dissonanz, die ich habe, jeden Tag wegdrängen muss, dann macht mich das irgendwann psychisch krank.
So ist es. Und wenn ich jetzt aber noch ankomme und habe schon aus meiner eigenen Kindheit, was ja sehr wahrscheinlich ist, haben ungefähr, ja, man rechnet mit bis zu 70% Optimisten, also 80 zum Teil, Optimisten sagen ungefähr 60% aller Menschen, die in Kitas arbeiten, haben sogenannte Traumafolgen. Das ist nicht lustig. Und da müssen wir anfangen, wenn es um die Ausbildungen geht. Was ich aber auch noch sagen, was mich ganz spannend finde, weil der Andreas ist da. Ich habe vom Andreas vor vielen Jahren mal ein Video gesehen. Es gibt nämlich einen sehr großen Kanal mit, das möchte ich noch erwähnen. Der Andreas macht so Interviews mit Menschen, die er filmt. Heißt das Podcast? Wie heißt denn sowas? Also so halt Videos.
Ein YouTube-Kanal.
YouTube-Kanal. Da ist alle mit Rang und Namen sind da drauf. Ich kenne niemand, der mit so viel Promis und WissenschaftlerInnen und weiß der Geier, mit wem was allem gesprochen hat, wie du. Und da ist auch Rolf Zukowski dabei für Claudia.
Oh, wollte ich gerade sagen.
Andreas, könntest du da bitte mal einen Kontakt herstellen? Die Claudia möchte einmal, Rolf, bitte, wirklich, das wünsche ich mir zu Weihnachten.
Mein Kindheitstraum, mit Rolf Zukowski zu sprechen. Ja. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Doch, bitte. Dann fühle ich mich nicht so schlecht.
Kurz gesagt,
ja,
werden.
Ich fühle mich dann besser, wenn ich unterbrochen werde, dann ist es besser für mich, dann kann ich auch mal wieder unterbrechen. Ohne dass
ich wollte als Kind immer von Rolf Zukowski entdeckt werden, um in seiner Gruppe der Kinder mitsingen zu dürfen, die mit ihm immer auf Tournee gehen. Das war mein größter Traum.
Also die Kindheit werden wir die nicht mehr zurückholen können, aber ich bin mir sicher, der Andreas hat ja seine E-Mail-Adresse. Mhm. Vielleicht könntest du einfach so irgendwie einen Kontakt herstellen. Das wäre mir total wichtig. Hast dann was gut bei mir. Ich mache dann einen Vortrag für dich oder so irgendwas. Was auch immer du haben willst.
Boah, Wahnsinn.
Ja, schon. Ist mir wichtig. Ich wollte aber was anderes sagen. Ich wollte sagen, in diesen ganzen Interviews mit unglaublich vielen sehr, sehr bekannten, berühmten und sehr, sehr fähigen und guten Menschen auch, gibt es ein Video, wo du ausrechnest, wie der Personalschlüssel in der Praxis faktisch ist.
Ja.
Das Video ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen, weil wir haben ja oft das Thema Personalmangel. Ich sage, wir haben auch das Thema mangelhaftes Personal. Dafür werde ich jedes Mal gesteinigt. Bleibe ich aber dabei. Die Steine nehme ich gern in Kauf. Magst du was zum Personalschlüssel sagen? Weil da reden sich ja so oft auch viele raus, ja, von wegen, aber der stimmt ja, nee, der stimmt eben nicht. Kannst du sagen, warum?
Ja, darf ich vorher noch was anderes ergänzen zum Thema mangelndes Personal?
Ja, bitte.
Ja, natürlich.
Und zwar, was ich ganz häufig bei meinen Seminaren mache, wenn ich die Teamtage gebe, das heißt, ich fahre ja dann in die Kitas und arbeite mit den Teams direkt. Wir machen so eine Art Check-up. Ne? Wir beleuchten mal die Expertise, die Kita-Fachkräfte haben. Das heißt, ich hole dann zum Beispiel die Krippenleute nach vorne und stelle denen dann Fragen oder fordere sie auf, einen Mini-Vortrag zu halten über Bowlby, über Grossmann und Grossmann oder über die Bindungsforschung, Bindungstheorien, Entwicklungspsychologie oder über die neuesten Erkenntnisse der Neurobiologie. Also so formuliere ich das dann auch. Und dann stehen die da stumm und still. Und wir warten. Und wir warten und es kommt nichts. Ich gebe dann ein bisschen Input und sage, okay, versuch's mal damit. Erzähl uns doch mal, wie sich das und das aufeinander auswirkt. Und erzähl uns doch mal, wie du erkennst, dass womöglich das Kind in dieser Situation überfordert ist und woran du Überforderungsmerkmale erkennst und wie du die einsortierst, wie du in die Analyse gehst und wie du die dann verarbeitest und wie du dann in der Fallbesprechung damit. Also die kapieren nichts mehr. Da steht auf der Stirn, siehst du ein riesengroßes Error. Und das sind hochausgebildete Kita-Fachkräfte. Und es ist egal, wer da steht, ob das ein Erzieher ist, ja, bitte.
Kurze Zwischenfrage. Glaubst du, es könnte daran liegen, dass du sie exponiert nach vorne holst, von wegen halt mal einen Vortrag?
Es kann sein, ja, ich will das nicht abstreiten, dass es auch daran liegt und ich kommentiere das natürlich auch und sage, hey Leute, ihr müsst das hier natürlich auch aushalten, dass ihr vor dem eigenen Team in der Lage seid, einen 5-Minuten-Mini-Impulsvortrag zum Thema Grossmann und Grossmann oder zum Thema Bindungstheorien oder Bindungsphasen. Ich meine, das ist das Allereinfachste. Also 80% aller Kita-Fachkräfte kennen die Bindungsphasen überhaupt nicht. Und was ich nicht kenne, das sage ich denen immer wieder.
Oh,
wenn ich was
komm,
nicht
sag,
kenne,
dass das nicht stimmt. Sag, dass
es
das
ist
nicht
so.
Stimmt. Das
sorry,
halte ich nicht aus. Ich kann nicht.
Was ich nicht kenne, kann ich nicht sehen und ich kann es dann nicht beschützen. Wie die Kinderrechte übrigens ist das auch kein, also 95% aller Kita-Fachkräfte und das ist egal, ob es die U3 oder die Ü3 sind, wenn ich sie nach vorne hole und sage, zähl mir doch mal 10 Kinderrechte auf, glaubt ihr, irgendeiner kann, schafft 5? Und wenn ich sie dann frage, haben wir nur 10 oder gibt es mehr? Und dann sind die meisten der Meinung, weil sie diese Plakate mit den 10 Kinderrechten kennen, dass es nur 10 Kinderrechte gibt. Und die kennen sie ja nicht mal, obwohl die Plakate überall in jeder Kita hängen. Und ich sage ihnen immer wieder, was ich nicht kenne, das kann ich nicht beschützen. Und wenn ich etwas nicht kenne, bin aber in einer Situation, in der ich den Eltern gerade zum Beispiel in einem Gespräch schildern möchte, warum sich das so verhält, dann kann ich das ja gar nicht erklären, weil mir die Expertise, also die Fachkenntnis überhaupt fehlt. Und wenn mir die Expertise fehlt, dann treffe ich permanent falsche Entscheidungen. Denn nur nett sein und liebevoll sein, also das ist ja schön, also du hast eben auch von Empathie gesprochen, wunderbar, also wirklich, das ist so wichtig und so schön, aber nur empathisch zu sein oder nur lieb und nett zu sein, reicht in diesem Beruf nicht aus.
Nein, vor allem, das ist für mich die Grundvoraussetzung, das ist wie, meine Metapher dafür ist immer, ich atme sehr gerne, aber ich bin nicht Lungenfachärztin deshalb. Es ist aber die Grundvoraussetzung für Leben und die Grundvoraussetzung, um in einer Kita zu arbeiten, ist, ich bin ein psychisch stabiler, empathischer Mensch, Punkt. Ja. Und darauf setzen wir Wissen. Und ich sehe das auch in den Fortbildungen, ich sehe das in den Weiterbildungen, es ist oft sehr, sehr wenig wirklich Wissen da. Das ist aber das Einfachste. Wissen kann ich auffüllen.
Ja.
Das machen wir ja alle. Wir machen ja alle Fortbildungen, Weiterbildungen. Also wir machen ja nichts anderes. Das ist unser Alltag. Nur ich glaube halt einfach, wir brauchen dafür auch Menschen, die wissen wollen.
Ja, ja.
Weißt du, wenn ich was nicht weiß, beschützt es mich ja auch ein Stück weit.
Ja, und das ist ja die spannende Frage, wissen die Leute, was sie wollen? Denn ihr beide wisst ja, mein Augenmerk ist ja bei meinen Fortbildungen immer Persönlichkeitsentwicklung. Und die zweite große Kita-Helden-Frage lautet, was willst du? Und dann geht es darum, dass die Leute einfach mal reinspüren in sich, in ihren Körper, aber auch in ihr Herz und in die Seele und einfach mal erzählen, was willst du eigentlich? Was ist dein Warum? Warum bist du hier? Warum lebst du? Warum willst du das alles tun? Und ganz wenige finden darauf eine klare Antwort. Und dann sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, Anke. Ich muss das wollen, dann ist es relativ einfach. Aber wenn es am Wollen schon scheitert,
Ja, wie will ich denn dann so eine wichtige Aufgabe, mich um Kinder kümmern? Wie will ich die denn gut erfüllen? Es gibt übrigens auch noch Geld dafür, gell? Also das ist ja immer das, wo ich sage, ich bin ja da nicht, weil es mein Hobby ist, sondern es wird ja bezahlt. Und wenn ich richtig, richtig streng, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber wenn ich die bissige Variante, dann sage ich ja gelegentlich mal, wir machen ja zum Teil auf Staatskosten Kinder kaputt. Es wird dafür bezahlt.
Ich war letztens in einer Fortbildung für Tagespflegepersonen, wo wir gerade noch mal bei Bindung sind. Und dann kommen wir gleich aber auch noch mal zurück zum Personalschlüssel, dass wir diesen Faden nicht verlieren. Und da hatte ich gefragt, auch was zum Thema Bindung. Und da war tatsächlich auch jemand, der gar nicht wusste, was dieser Begriff überhaupt bedeutet. Also die meinte dann, das wäre irgendwas am Fahrrad, also irgendeine Bindung, die man so zusammensteckt. So, und ich bin ja diesen Mensch, also es geht ja dann überhaupt nicht um diesen Menschen, der das dann nicht weiß, aber ich denke mir, wie kann dieser Mensch alleine 5 Kinder betreuen im Bereich U2? In der Tagespflege sind die ja in Teilen noch jünger. Und ich habe halt mit dem Wissen, was ich habe, habe ich mir auch finanziell geschadet, so auf die Dauer, weil ich kann nicht mehr als 3 Kinder betreuen, weil 3 Kinder passen auf meinen Schoß und mehr passen nicht auf meinen Schoß und es geht nicht. Und in der Tagespflege bekommt man 5 Euro noch was im Schnitt brutto pro Kind pro Stunde. Kann man sich ungefähr ausrechnen, für was für einen Stundenlohn ich im Moment noch arbeite. Und das ist auch etwas, was einfach strukturell gar nicht anders möglich ist, weil Tagespflegepersonen verzichten nicht auf Kinder, weil das würde ja bedeuten, dass man auf Geld verzichtet. Und das ist ja auch in einer Kita und Krippe nicht anders. Und mich würde das mit dem Personalschlüssel, also ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das hier auch gleich nochmal auseinanderklamusern.
Ja, gerne.
Und wir können dazu noch sagen, dass es ganz oft einfach um nichts anderes geht. Es geht manchmal, nicht nur manchmal, es geht fast immer nur ums Geld. Das Kindeswohl ist nicht mal in der Nähe des finanziellen Wohls.
Eltern gehen ja auch auf die Straße, wenn es darum geht, die Kita-Beiträge runterzuschrauben. Aber sie gehen nicht so häufig auf die Straße, wenn es darum geht, um die Kinderrechte zu kämpfen.
Und das darf sich ändern, genau.
Das Kindeswohl.
Und das
muss sich ändern, weil sonst haben wir ein riesiges Problem.
Ja, ich erlebe das nicht mehr, aber ich finde es trotzdem wahnsinnig wichtig, mich dafür einzusetzen. Übrigens, von wegen der Mensch wird am Du zum Ich, ist Martin Buber. 1923 hat er das. Hast du gesagt, Entschuldigung?
Weiß ich aber nicht, ob ich es gesagt habe.
Weiß ich auch nicht, aber ja, das meine ich ja. Du hast es gesagt, aber egal, Martin Buber halt.
Und überleg mal, 1923, ich meine, es ist nicht so, als hätten wir das Rad jetzt in den 2000ern neu erfunden.
Nein, haben wir nicht. Aber wir haben einfach jetzt, glaube ich, die Zeit und auch den Mut. Und um so ein Buch zu schreiben, braucht man Mut, weil wir wissen ungefähr, was auf uns zukommt. Ich weiß, was nach Seelenprügel passiert ist. Das ist nichts für Weicheier. Das werden wir noch in diesem Monat abkriegen. Ich finde es wichtig zu wissen, was passiert in den Kitas, eben Risiken und Nebenwirkungen, Andreas. Und du weißt, kennst dich mit Personalschlüssel sehr, sehr gut aus. Vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen.
Gerne. Jetzt überlege ich, wo ich anfange. Soll ich einfach mal so ein bisschen beschreiben, wie so der Personalschlüsselalltag in den Kitas so unterschiedlich auch zu den Bundesländern sein kann?
Ja, gerne.
Okay. Also, wir gehen jetzt einfach mal von so einem Durchschnitt aus. Der Durchschnitt ist 2,0. Das heißt, wir haben eine Krippengruppe, das sind die Kinder von 0 bis 3 Jahren. Und da haben wir dann 2,0 Fachkräfte, heißt 2 Vollzeitstellenfachkräfte, im Bestfall Fachkräfte. Auf 10, manchmal auch 12, manchmal auch 13 Kinder. Kommt so ein bisschen auf die Betriebserlaubnis an, kommt so ein bisschen auf Sonderanträge an, ne, ob man jetzt irgendwie die Gruppengröße erhöhen darf oder ob man die Gruppenzahl erhöhen darf, etc. Und dann haben wir also diese zwei Fachkräfte und jetzt wird es total spannend, wenn es um die Aufsichtspflicht geht und auch um die, ich weiß nicht, ob es das ist, auch was du gemeint hast, Anke, um die Fehlzeiten der einzelnen Kita-Fachkräfte. Wenn wir jetzt eine Kita...
Ja, das meine ich.
Ja, okay. Also wir haben eine Kita-Fachkraft, die hat dann 30 Tage, mittlerweile auch 32 Tage Urlaub im Jahr. Das heißt, sie fehlt schon mal an 32 Tagen. Im Schnitt, das ist der Krankenkassenreport 2024, fehlt sie 29,5 Tage im Jahr, eine Kita-Fachkraft. Runden wir auf 30, sind wir bei 30 plus 32, sind wir bei 62 Tagen. Jetzt hat diese Kita-Fachkraft ja auch noch Fortbildungstage. Nehmen wir einfach mal 3 Fortbildungstage, dann sind wir nämlich direkt bei 65 Tagen. Jetzt ist es halt auch so, dass diese Kita-Fachkraft womöglich selber Kinder hat und hat auch noch Kindkranktage. Nehmen wir einfach nur 10 und das sind sehr, sehr, sehr wenig Tage, dann sind wir schon bei 75 Tagen. Also fehlt eine Kita-Fachkraft im Schnitt, die Krippenfachkraft zum Beispiel, 75 Tage. Ihre Kollegin fehlt ja auch 75 Tage. Das heißt, an 150 Tagen, das ist ganz einfach zu rechnen dann, an 150 Tagen ist eine Kita-Fachkraft mit allen Kindern alleine. Und das kann man nur verhindern, indem aus anderen Gruppen jemand kompensiert. Aber da es auf den anderen Gruppen ja genauso aussieht und die meisten Kita-Träger überhaupt gar keine Springerkräfte haben, arbeiten sehr viele Krippenfachkräfte dann alleine. Und dass sie dann auch schnellstmöglich überfordert und überlastet sind und diese Überforderung und diese Belastung an die Kinder weitergeben. Denn wenn wir jetzt mal hier in die Psychologie reingehen, ne, oder auch in die Traumatherapie oder Traumapsychologie, dann wissen wir, dass der Stress ja schon lange da ist. Und irgendwann, wenn das Burnout kommt, dann haben wir ja schon den Kipppunkt erreicht. Dann ist es ja schon viel zu spät. Aber die Zeit vorher, die finde ich relevant und über die müssten wir reden. Wir müssen nicht über den Moment reden, an dem das Burnout kommt. Wir müssen über die Wochen und Monate reden, die zuvor da sind. Und das ist die totale Überforderung, Jahre. Überlastung, Jahre, ohne dass die Leute das selber merken.
So ist es. Ein Burnout ist doch nichts, was freitagmittags vom Himmel fällt. Ja. Genauso wenig wie eine Depression. Das dauert oft Jahre und Jahrzehnte und Menschen merken es nicht. Und wenn sie es merken, wollen sie es oft nicht merken und machen trotzdem weiter.
Ganz genau.
Und das ist eine Riesenkatastrophe. Und eigentlich müsste das Buch heißen, die Krippenkatastrophe. Nein, aber es heißt die Krippenlüge. Und warum heißt sie Lüge? Eben nur die Geschichte mit dem Personalmangel. Und das ist mir, da hast du nämlich ein Video dazu. Das könnten wir verlinken, Claudia. Das such mal raus und verlinken das unterm Podcast. Andreas, ist das okay, ja, ne?
Ja, absolut, natürlich. Wir müssen ja, und das ist ja das, was wir machen, auch das, was ihr mit eurem Buch macht. Wir betreiben Aufklärungsarbeit. Und wenn wir dafür bestraft werden, ich habe ja eben das Beispiel mit dem Arzt gemacht, ne?
Also wenn wir
jetzt bestraft werden dafür, dass wir aufklären, und natürlich kann Aufklärung immer auch zu einem schlechten Gewissen führen. Das war damals schon bei den Rauchern so, als klar war, okay, Rauchen ist nicht nur gesundheitsschädlich, Rauchen kann tödlich sein. Und natürlich haben sich die Raucher dabei schlecht gefühlt, aber man kann die Wahrheit doch nicht unterdrücken, nur weil man Rücksicht auf deine Gefühle nehmen möchte, oder?
Naja, also ich habe jetzt in den letzten Podcasts, ich sag's nochmal, es ist immer wieder dasselbe. Ein schlechtes Gewissen ist ein hervorragender Kompass, weil ein schlechtes Gewissen zeigt mir, dass ich handle und denke und Dinge tue, die gegen meine Werte sind und gegen meine eventuell sogar moralischen Werte. Und dann entsteht diese sogenannte kognitive Dissonanz und dann muss ich mich rechtfertigen oder kämpfen oder sonstige Dinge. Es gibt nicht die Möglichkeit, Andreas, ich kann machen, was ich will. Es ist nicht möglich, dass ich dir ein schlechtes Gewissen mache, wenn du nach deinen Werten lebst. Punkt.
Ja, und wenn es dich nicht betrifft,
genau.
Wenn es dich nicht betrifft, also ich kann ja nur etwas sagen und entweder gehst du damit in Resonanz. Ich nehme wieder mein Salzfass, was ich immer gerne sage als Metapher. Weißt du, wenn ich ein Salzfass rumreiche und darum bitte, dass jeder mal mit seinem Finger reingeht, dann werden die meisten denken, hat diese noch alle, ist die blöd? Aber der eine Wunde am Finger hat, dem wird's wehtun. Da kann das Salzfass aber nichts für, dass derjenige eine Wunde hat. Sondern das Salzfass zeigt ihm höchstens, versorgt ihn mal vernünftig.
Zum Thema Zeigen habe ich gerade ein schönes Bild. Ich habe vor paar Tagen ein Foto gekriegt aus einer Metzgerei in Kroatien. Ja. Und in Kroatien, in den Metzgereien, verkaufsstellen, sind nicht nur die...
War das Kroatien?
Ach. Oder Slowenien, das ist mir doch wurscht, das ist eine Metzgerei, halt irgendwo mit Schwein.
Nein, in Kroatien, ich weiß ja, von wem du es gekriegt hast dann.
Dann ist es schon Kroatien, ne?
Ja, ja.
Okay, auf jeden Fall auf diesem Bild, es ist ein sehr ästhetisches Bild, weil es ist so rosa und pink. Und da ist ein Schweinekopf. Und der Schweinekopf, daneben, da hängt so eine Wurst um das Ohr von dem Schweinekopf rum. Und ich habe mir echt überlegt, ob ich es poste, weil man sieht so schön, da ist halt die Wurst ist halt aus dem Tier gemacht. Ja, mein Gott, so ist es halt einfach. Die Wurst wächst nicht am Baum. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, komm, das Buch ist jetzt genug Provokation, da muss man nicht auch noch den Schweinekopf posten. Aber ich denke mir die ganze Zeit, es ist halt einfach Fakt, dass Fleisch nicht an Bäumen wächst. Und wenn ich Fleisch essen will, ist doch okay, dann esse ich's. Aber ich muss es wissen, dass dieses Schnitzel mal einen Kopf hatte.
Mhm. Ja, das hat ja auch schon die wunderbare Vera Birkby gesagt mit diesem Wachküssen. Und Marshall B. Rosenberg hat es auch gesagt, indem er sagte, ja, alles, was in dir lebendig ist, das kann ich aufwecken. Wenn es nicht dort ist, dann kann ich es auch nicht wecken. Das heißt, ich kann das nicht bei dir, ich habe das nicht gemacht, sondern das bist du selbst. Sondern das, was ich gemacht ist, ich habe es ausgelöst. Und die Ursache ist, in dir zu finden. Ist es. Ich gebe gerne mal noch ein erweitertes Beispiel. Genau. Vielleicht ist das für euch noch ganz relevant, weil mit dem guten Personalschlüssel hört es ja nicht auf. Es könnten ja jetzt auch Leute hier sitzen, die den Podcast hören und sagen so, ja, aber bei uns sind die Leute ja nicht 29,5 Tage krank. Und die sind ja, die haben auch nicht alle Kinder und haben dann ein Kind krank. Gehen wir mal von einem guten Personalschlüssel aus, bei zwei Vollzeitkräften, die auch wirklich immer da sind bei den Kindern. Und die sind auch sogar gut. Also das sind tolle Leute. Die sind moralisch, die sind ausgebildet, die sind aufmerksam, liebevoll, herzlich. Ne, das sind zwei tolle Leute mit 12 Krippenkindern. Jetzt hast du einen von den Tollen, der ist gerade beim Wickeln und der andere ist gerade in einer Interaktion mit zwei anderen Kindern. In dem Moment sind die anderen Kinder ja in einem unbeobachteten Moment. Und das könnte bedeuten, dass ein kleineres Kind auf das nächste kleinere Kind zukrabbelt, dieses kleinere Kind an den Haaren zieht oder mit einem Buch auf den Kopf haut. Und hier ist es total wichtig für uns alle zu verstehen, dass Kinder in dem Alter überwiegend existenzielle Gefühle haben. Es ist immer existenziell bedrohlich und keiner ist da.
Ja, und sofort. Ja,
genau, es ist sofort und es ist immer existenziell. Ja. Es gibt dort noch keine Veranlagungen, keine Fähigkeiten, Strategien, Methoden wie wir Erwachsene, um diese Situation für sich logisch aufzuschlüsseln oder zu klären. Für das Kind ist es in dem Moment lebensbedrohlich. Genauso wie, wenn Eltern zum Beispiel ihre Babys schlafen legen mit der Methode, dass sie einfach oben in einen dunklen Raum legen, dann machen sie eine Spieluhr an und ein kleines Nachtlicht an und dann fängt das Baby an zu weinen und dann lässt man das Baby am besten mal weinen, damit es sich daran gewöhnt, dass es jetzt alleine schlafen muss. Und dann merke ich immer wieder, okay, wir haben noch nicht verstanden, dass es sich hierbei nicht um Gewöhnung handelt.
Ja.
Genau. Das ist Zerbrechen.
Und trotzdem sind ja Bücher dazu immer noch Bestseller.
Das aber ist diese, Zerbrechen. Habt ihr es gehört? Das ist Zerbrechen. Das ist das, wo wir dann sagen, nach dem Zerbrechen kann man sich nur noch anpassen. Mhm. Und wenn ich dann angepasst bin.
Und das ist ja die Überforderung.
Genau. Und wenn ich dann ein paar Jahre lang angepasst bin.
Und auch in dem Moment die Gewalt.
Ja, genau so ist es. Aber das ist eben die Gewalt, die ich beobachte. Ich beobachte zerbrochene Kinder in Kitas. Und ich beobachte auch noch physische Gewalt und psychische Gewalt, von wegen ignorieren, beschämen und so weiter. Und das sind keine Ausnahmen. Ich habe neulich, war unter einem Post bei mir gestanden, ich weiß nicht mehr von wem, jemand, der mich verfolgt. Nein, Quatsch. Also jemand, der halt liest, was ich schreibe. Sie dachte immer, von wegen, ich übertreibe total und bin total polemisch, bis sie dann selber mal irgendwie sich mehr beschäftigt hat mit dem Thema und gesehen hat, dass das einfach A ist. Es ist mehr als wahr. Ich kann es hier mal echt sagen, ich untertreibe. Die wirklich schlimmen Dinge, die wirklich schlimmen, stehen nicht in Seelenprügel, die stehen auch nicht in der Krippenlüge. Die wurden nicht mal in einer dementsprechenden Sendung im Fernsehen gezeigt. Es ist weitaus schlimmer als das, was wir sagen und zeigen.
Dieses Thema mit dem, es gibt auch Gute, für mich ist das immer, also ich gehöre zu den Guten. Ich gehöre zu den guten Fachkräften, zu den guten Kinderbetreuern, sage ich definitiv, ja, kann definitiv. Ich in den Spiegel gucken, weiß ja. ich. Und wenn jemand sagt, also wenn jemand die Krippenlüge schreibt oder über dieses ganze Thema spricht und es wird gesagt, ja, so kannst du es aber auch nicht sagen, es gibt ja auch die Guten, dann ist das für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Also Menschen, die wirklich gut arbeiten, für die setzen wir uns ja genauso ein, weil die ja. können nicht. Also eine Fachkraft, ne, wie du sie eben beschrieben hast, Andreas, die kann nicht auf Dauer, die kann nicht die nächsten 10 Jahre in diesen Verhältnissen arbeiten. Es geht nicht, weil sie bekommt ja mit, wenn sie sich um ein Kind kümmert, das andere Kind wird gewickelt und die anderen 10 sind sich selbst überlassen, bekommt sie ja das Leid dieser 10 Kinder mit. Und wir können auch die Anzahl verringern. Es bleibt trotzdem Leid. Sobald ein Kind nicht gesehen wird, spüre ich ja dessen Leid. Und dann ist auch Gewalt und Lüge in einer Gruppe, wo 2 fantastische Fachkräfte sind, die aber auch nicht auf Dauer das aushalten können. Und ich finde es gemein, dass man diese Fachkräfte wissentlich ausbrennen lässt, weil man mit so einer billigen Ausrede, wie es gibt ja auch gute, sich nicht mehr für gute Bedingungen einsetzt.
Ja, ich ergänze das mal. Ich bin total irritiert, aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass das Thema Kinderarmut in Deutschland immer mehr Relevanz erfährt. Und jetzt könnte man ja, ja. auch sagen, ja, aber es gibt ja auch die Kinder, die nicht arm sind. Also wäre das jetzt eine, ich denn mit diesem Kommentar jetzt anfangen, oder? Und es gibt Kinder, denen geht es gut, und es gibt Kindern, denen geht es nicht gut. Und die leiden darunter und die werden traumatisiert. Und jetzt darüber nicht sprechen zu dürfen, weil es gibt ja auch die anderen oder auch bei den Kita-Fachkräften, ja, es gibt ja auch die Guten. Was ist das Gespräch dann beendet über die, die halt nicht gut sind? Und was ist mit den Guten, die es aber nicht gut machen können aufgrund der Rahmenbedingungen? Über die müssen wir dann auch mal sprechen.
Ja, genau.
Und du hast es eben so schön gesagt.
Die sich auch wehren.
Ja. Und die dann auch dafür bestraft werden.
Und die dann diffamiert werden.
Und das ist so, das ist ganz grotesk, wenn wir das auch wieder auf andere Bereiche übertragen. Ne, mal angenommen, ich setze mich jetzt wieder für die Kinderarmut an und für Gleichgerechtigkeit in Deutschland oder für Chancengleichheit. Dann würde mich ja auch keiner diffamieren, weil ich mich dann für die eine Gruppe einsetze, die ungleich behandelt wird. Aber irgendwie in unserem Bereich mit der Kita ist es so, sobald wir anfangen, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Missstände aufzuzeigen, dann landen wir auf so einer Liste, als wären wir dagegen. Und ich hab den Eindruck, die Leute haben noch nicht verstanden, die uns auch kritisieren, dass wir niemals dagegen waren. Also ich pauschalisiere das jetzt für uns 3-mal. Ja. Der Grundgedanke ist nicht dagegen zu sein, der Grundgedanke ist dafür. Wir sind für eine gesunde Kindheit, für eine bessere Kindheit, für gesunde Fachkräfte, für eine bessere Kita. Also wir sind nicht darauf gepolt, in den Krieg zu ziehen. Ich spreche jetzt mal für uns 3. Wir haben ja keine kriegerischen Absichten und wollen gegen jemanden sein. Wir wollen etwas Besseres. Ja, und deswegen müssen wir uns auch...
Wir wollen einfach Kinder beschützen. Ja. Wir sind, ich würde mal sagen, wirklich eine auch Lobby für Kinder. Kinder haben, ich bin immer noch der Meinung, Kinder haben keine Lobby. Und sie haben in dem Alter, wir sind jetzt bei den ganz jungen Kindern, sie können einfach noch nicht erzählen, was los ist. Also sie können es nonverbal erzählen, aber das muss ich auch erstmal sehen. Und ich muss es, wenn ich sehe, ich muss es sehen wollen. Und ich denke oft an Eltern, die wissen, dass es ihren Kindern, die vielleicht merken, oh, mein Kind nicht so gut und geht nicht so gern hin, oder auch die, die gern hingehen. Wie geht's denn denen, wenn man sie abholt? Wie geht's denn uns nach einem Tag, wo der ganze Tag auf uns eingeprasselt ist? Also ich bin jemand, ich habe es heute Morgen ja, also vor einer Stunde schon gesagt, unglaublich gern allein. Das muss ich sein, weil da tanke ich Kraft für die Zeit, die ich ja die meiste Zeit mit ganz vielen Menschen verbringe. Also, und so, für so ein junges Kind, die sind einfach noch total reizoffen. Das heißt, die kriegen ja auch alles ab und alles mit. Und das muss man erstmal aushalten.
Ja.
Und das sind 6 bis 8 Stunden am Tag. Also wenn ich 6 bis 8 Stunden in Seminaren und Fortbildungen war, du, da freue ich mich auf die Heimfahrt im Auto, weil da ist es still.
Ja, und ich möchte gerne noch etwas ergänzen, weil wir alle davon betroffen sind. Ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren in diesem Beruf und wir haben 94% Frauen in diesem Beruf. Ne? Circa 880.000 Kita-Fachkräfte, 94% davon sind Frauen. was ich bei den, wenn ich im Kontakt oder im Coaching mit diesen Frauen bin, die auch dann zeitgleich Fachkräfte sind, das sind auch oft gute Menschen. Das sind gute Fachkräfte und auch gute Menschen. Und gleichzeitig sind sie angestrengt und gestresst.
Ja, ja.
Und wenn die Anstrengung und den Stress in der Kita dann natürlich auch dann in den Alltag implementieren, dann führt das dazu, dass sie ungewollt, aber es passiert halt einfach, dass sie ungewollt auch mal Aussagen tätigen oder Verhaltensweisen an den Tag legen, die demütigend und beschämend sind. Und dann passiert Folgendes.
Ja.
Und das kennt jetzt jeder, also das kennt doch bestimmt fast jeder. Dann entsteht bei Kindern irgendwann der Eindruck, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht richtig. Und ich sag's nochmal, weil ich will dann nur weinen. Wie schlimm das ist.
Ja.
Wir alle, also gerade die gewisse Generation sind damit aufgewachsen, dass sie nie richtig waren, nie gut genug waren. Sie sollten eigentlich anders sein. Und das ist doch das Schlimmste, was es auf der ganzen Welt geben kann für einen Mensch, der sein ganzes Leben damit verbringt, wieder richtig zu sein, obwohl er ja eigentlich immer richtig war. Endlich wieder gut zu werden, obwohl er schon immer gut war.
Ja.
Aber das hat er als Kind erfahren und das zerstört so alles, was lebendig ist in uns. Und das ist doch das Gegenteil dessen, was wir wollen.
Ja, genau. Und es kann ein ganzes Leben lang anhalten. Und dann kann es sein, dass Menschen, erst wenn sie ganz, ganz alt sind, daran auch zerbrechen. Ja, irgendwann kommt es immer raus. Ich habe diesen Seelenprügel beschrieben. Ich vergleiche das mit diesem, da tropft Wasser und irgendwann bricht dann die Decke einfach ein.
Mhm.
Und es ist immer nur ein kleines Tröpfchen. Aber ich glaube, wir drei wissen auch, wie es sich anfühlt, wenn man sich nicht richtig fühlt. Und ich glaube, wir drei haben auch in unserem Erwachsenenalter viel mit uns und an uns gearbeitet, Unsummen ausgegeben für Fortbildungen, Coachings und Co. Und wir können mitreden, weil wir sind Betroffene und wir sind in den Kitas und wir arbeiten mit Eltern, mit Kindern, mit Fachkräften und wir wollen einfach, wir wollen die Krippen retten, wir wollen die Kinder retten und die haben, wir wollen zumindest erstmal die Wahrheit sagen. Und sagen, schaut mal hin, so schaut's da aus. Und jetzt können wir uns überlegen, wollen wir das weiter so machen oder können wir da einfach auch mal ein Sonderbudget, wir wissen ja alle, wie leicht Geld auszugeben ist, also es ist ja über Nacht entstehen da Milliarden, nur wir brauchen sie jetzt mal an einem anderen Ende, weil würden wir vielleicht mal ein bisschen mehr Geld an den Anfang investieren, bräuchten wir, Achtung, kein Kriegsministerium. Ich habe nämlich gestern Nachrichten geguckt und das Verteidigungsministerium in den USA heißt jetzt Kriegsministerium. Ich stehe immer noch unter Schock.
Ja, ja, habe ich auch gehört.
Ist kein Witz, oder? Das war in der Tagesschau.
Nee, ist kein Witz. Habe ich sofort ans Dritte Reich gedacht, weil genau das hat Hitler damals auch getan. Er hat die Apparate, die Behörden umbenannt und hat denen einen Namen gegeben, der das betitelt, was er machen möchte.
War gestern auch mein Gedanke und ich dachte mir nur so, ja, scheiße, hätten wir dich mal in deiner Kindheit ein bisschen mehr geliebt, wäre es vielleicht nicht ganz so schief gegangen.
Mhm.
Jetzt habe ich doch scheiße gesagt, ich wollte es heute nicht sagen. Ich habe es mir so
das
vorgenommen.
Das schneide ich aber nicht raus, ich lasse das drin. Auf jeden Fall.
Okay.
Das nennt man Authentizität.
Ja, ist recht.
Diese ganz frühe Kindheit ist ja genau das, was das ganze Leben prägt.
Mhm.
So, das ist ja jetzt auch nicht ausgedacht von uns, sondern wissenschaftlich evaluiert noch und nöcher. Die Erlebnisse in der, und die Kleinsten, wenn die mit 10, 11, 12 Monaten in die Krippe kommen, da ist ja noch nicht mal die Fontanelle geschlossen. Also was die auch von außen an Reizen aufnehmen und wie viel Schutz sie eigentlich bräuchten, das haben sie nicht. Und da kann jede Fachkraft noch so gut sein. Also um das zu erreichen, brauchen wir einen kompletten Wandel.
Andreas, was würdest du sagen? Drei Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, damit alle Krippen richtig gute Plätze sind und Tagespflegen gerne auch, damit die außerfamiliäre Betreuung gut ist für Kinder. Wie kriegen wir es hin?
Wow, nur drei. Okay.
Von mir aus 20.
Okay.
Aber was ist denn deine Meinung dazu?
Okay, ich versuche es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Als erstes brauchen wir bessere Ausbildungen und wir brauchen einen klaren Fachkräfteschlüssel. Das heißt, keine Assistenzkräfte mehr, keine Aushilfen mehr, sondern wir brauchen in erster Linie die Gewährleistung, dass wir richtig gut ausgebildete Fachkräfte in den Krippen und den Kitas haben. Und dass wir da auch keine Umgehungstaktiken installieren, aufgrund des Fachkräfte- und Personalmangels, jetzt versuchen, irgendwelche Ausbildungsstandards nach unten zu schrauben, um schnellstmöglich Leute in die Krippen oder auch in die Tagespflege zu kriegen. Ne? Das ist auch ganz bedauerlich. Ja. Ich würde auch hier die Standards der Tagespflege weit, weit nach oben heben. Einfach, weil sie im Moment leider, und Claudia, du weißt, wie ich das meine, die Tagespflege wird missbraucht.
Ja, ja, ich bin bei dir.
Um die fehlenden Plätze zu kompensieren. Und das ist einfach... Übel, ja. Also das ist das.
Ja, da würde ich gerne was dazu sagen. Ja,
und auch die Menschen werden missbraucht, die Tagespflegepersonen im Einzelnen. Ja. Weil wenn sie nämlich nicht mehr gebraucht werden, werden sie so aussortiert und da kriegst du keinen Fuß mehr auf den Boden, weil du ja jahrelang nicht mehr in deinem Herkunftsjob warst. Und die Tagespflegepersonen sind in Teilen so von Armut bedroht, weil sie einfach missbraucht werden dafür, um halt Lücken zu füllen. Also es ist, da kann man auch einen Podcast drüber machen, aber...
Und ich würde zum Thema Ausbildung gerne was sagen.
Aber Andreas war noch nicht
fertig. Nee, auf jeden Fall noch nicht fertig. Ich möchte nur gerne was zu den Ausbildungen kurz was dazu sagen. Ich habe 10 Jahre lang im Lernmeer jetzt Fachkräfte ausgebildet und ich höre jetzt auf damit.
Ah ja, genau.
Aus Gründen, die ich jetzt hier nicht näher ausführen möchte. Aber ich kann nicht auf der einen Seite Qualität schreien und auf der anderen Seite mit Entwicklungen mitgehen, die sich mir gerade sehr klar abzeichnen. Ja, wird schon stimmen irgendwie, mein Deutsch. Andreas, mach weiter.
Ja, jetzt kommen wir weiter. Wenn die Ausbildung stattgefunden hat, beziehungsweise auch während der Ausbildung, müssen natürlich auch die Kitas als Ausbildungsbetriebe mit den leider oft unausgebildeten Anleiterinnen und Anleitern, die davon gar keine Ahnung haben, wie man Menschen, wie man Personen, wie man Fachkräfte anleitet, da müssen wir dann klarer werden und auch aussortieren. Wir dürfen nicht mehr jeden die Ausbildung absolvieren lassen. Und das gilt natürlich genauso für die Fachschullehrer, die natürlich da auch unter einem enormen Druck stehen, weil sie diese Plätze anbieten wollen, weil sie auch von dem jeweiligen Bundesland, den Ministerien dazu gedrängt werden oder auch den Behörden gedrängt werden, die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen zu stärken. Und dann drückt man vielleicht mein Auge zu und das sollten wir nicht mehr tun. Dann brauchen wir ganz viel. Dann brauchen wir ganz viel Aufklärung, was die Eingewöhnungsgespräche angeht. Also immer dann, wenn Kinder eingewöhnt, wenn Eltern Interesse haben, ihr Kind betreuen zu lassen. Hier brauchen wir echte Beratung. Also echte Beratung bedeutet für mich, wir gucken erstmal auf die Familienverhältnisse. Will die Mutter wirklich das selbst? Will der Vater das selbst oder sind die gedrängt oder genötigt, lassen sich drängen oder nötigen von Nachbarn oder von irgendwelchen, keine Ahnung, von Leuten halt, die ihnen sagen, hier, wie kannst du nur, liebe Mutter, du hast doch selber studiert, du bist doch Akademikerin, mach doch mal was aus deinem Leben, lass doch mal dein Kind fremd betreuen und dabei will die Mutter das gar nicht. Jetzt geht die Mutter in die Kita, möchte ihr Kind betreuen lassen, aber dabei will sie das nicht. Sie sendet auch eindeutig Signale des Nichtwollens. Und jetzt haben wir aber leider Kita-Fachkräfte, die psychologisch nicht geschult sind, auch im Punkto Elternberatung oder Erziehungsberatung leider gar keine Expertise haben und diese ganzen Zeichen nicht wahrnehmen oder glauben, sie dürften das nicht kommentieren. Sie dürfen da nicht in diesen Bereich rein und das hinterfragen. Wollen sie denn wirklich selber, dass ihr Kind jetzt betreut wird? Wollen sie auch wirklich, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, wollen sie 8 Stunden oder reichen auch 6 oder reichen 3 Stunden? Können Sie das mit Ihrem Leben vereinbaren, dass wir Eltern darin auch unterstützen, ein Familienmodell zu finden, an das Sie vielleicht in erster Linie nicht gedacht haben, weil Sie damit nicht mehr groß geworden sind. Sie sind vielleicht damit groß geworden, gerade die jüngeren Eltern. Naja, komm, der Staat kümmert sich doch um alles. Ne? Also ich kaufe doch hier in der Kita mein All-in-One-Paket. Dann brauchen wir Kita-Fachkräfte, die sensibilisieren, vor allen Dingen jetzt für die magischen Momente. Wir müssen den Eltern dann auch dann die Frage stellen, möchten Sie gerne, dass Sie die Erste sind, die dabei zuschaut, wie ihr Kind die ersten Schritte macht? Oder möchten Sie, dass wir das sind? Da steht auch die Frage im Raum, haben Kinder nicht ein Recht darauf oder wollen wir, dass Kinder ein Recht darauf haben, dass die ersten Meilensteine ihrer Entwicklung den Eltern obliegen, dass die Eltern dabei sein dürfen, dass es das Recht des Kindes ist, dass das erste Wort zu Hause fällt, dass der erste Schritt zu Hause getan wird. Also auch das, die magischen Meilensteine in der Entwicklung der Kinder. Darüber müssen wir in den Erstgesprächen oder den Aufnahme- oder Interessegesprächen mit den Eltern sprechen und sie auch aufklären, jetzt sind wir bei den Risiken und Nebenwirkungen, über die möglichen Mikrotraumata, die entstehen können, wenn Kinder schon in dem Alter, in sehr frühem Alter und dann auch noch über lange Zeit fremdbetreut werden. Auch hier ehrliche Aufklärung. Wir brauchen mutige Kita-Fachkräfte, die den Eltern dann auch sagen, ich bin eine gute Kita-Fachkraft. Ich bin im Prinzip die beste Fachkraft, die sie sich für ihr Kind wünschen können. Gleichzeitig habe ich 10 oder 12 Kinder und auch eine Kollegin und wir beide haben oft Urlaub, wir sind auch oft krank. Wir können leider, und so ehrlich möchte ich zu Ihnen sein, liebe Frau Müller, nennen wir sie so, wir können leider Ihrem Kind nicht gerecht werden. Wir können Ihr Kind hier betreuen. Ihr Kind wird auch ab und wann hier Liebe, Geborgenheit und Schutz erfahren. Aber in vielen Situationen eben nicht. Und Sie müssen damit einverstanden sein, dass wenn Sie den Betreuungsvertrag unterschreiben, dass das dann passiert. Ne? Und dann brauchen Eltern natürlich auch Aufklärungsarbeit im Hinblick darauf, wie Kinder auch fühlen, wie sich Menschen fühlen. Viele Eltern wissen das nicht, weil sie, klar, sie sind ja keine Experten auf dem Gebiet. Das siehst du daran, dass Eltern zum Beispiel selbstverständlich ihre zahnenden kleinen Babys in die Kita bringen. Die Kleinkinder mit den Zahnschmerzen werden in die Kita gebracht mit dem Argument, es ist ja nicht krank. Und dann merken wir wieder, dass wir noch gar nicht verstanden haben, dass in eine Kita nicht nur nicht kranke Kinder gehören, sondern wir müssen von Kita-Tauglichkeit sprechen. Kinder mit Schmerzen, Kinder mit emotionaler Sehnsucht nach Mama und Papa haben ebenso ein Anrecht, zu Hause bleiben zu dürfen, wie Kinder, die Schmerzen haben und Kinder, die krank sind. Und da siehst du, oder seht ihr beide ja, wo wir bei dieser Debatte sind. Wir sind in der Mitte. Wir müssten aber zum Anfang zurück zu den Ursprüngen. Und da müssen wir ansetzen. Ja. Und gleichzeitig bin ich da bei dir, Anke. Wir brauchen natürlich eine politische und eine gesellschaftliche Veränderung. Wir brauchen viel mehr Familienhilfen. Ne? Anstatt dass wir in den Kitas kompensieren, was zu Hause nicht läuft, müssen wir den Eltern wieder zeigen, ihnen beibringen oder sie dahin unterstützen mit Familienhilfen, dass sie das auch alleine schaffen. Sie schaffen das zu Hause. Und dass wir sie ermuntern und ermutigen, auch mal kürzer zu treten, weil sie damit was Gutes zu tun. Ne? Also kürzer treten meine ich mit diesem, nicht jeder muss Vollzeit arbeiten. Also wenn du nicht gerade alleinerziehend bist. Hier bin ich sowieso dafür, dass Alleinerziehende ein Vollzeitgehalt erhalten, aber nur für eine Teilzeitstelle. Also echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für mich, dass ich Vollzeit bezahlt werde, aber nur Teilzeit arbeiten gehe als Alleinerziehender oder Alleinerziehende. Also das sind so erste Stellschrauben, an denen wir etwas bewegen können. Und ich hoffe irgendwie, ich weiß noch nicht wie, aber vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir die Politiker letztendlich einladen. Und ich sage letztendlich, weil die wahre Veränderung, da bin ich ganz bei Gandhi, der mal gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Die wahre Veränderung kommt von innen. Das heißt, jede Kita-Fachkraft ist die Veränderung, die sie sich schon immer für dieses System gewünscht hat. Und wenn wir uns mit diesem System nicht einverstanden fühlen, weil wir überfordert, überlastet sind oder Dinge tun müssten, die wir mit uns ethisch, moralisch und pädagogisch nicht vereinbaren können, dann ist es unsere verdammte, und ich sage das jetzt ganz eindeutig, unsere verdammte Pflicht, diesen Job an den Nagel zu hängen.
Ja, Andreas, da sind wir drei uns, glaube ich, sehr einig. Es gibt, glaube ich, keinen Podcast von uns, wo wir nicht eine von uns sagt, von wegen, wenn ich irgendwas verändern will, wird es immer von innen nach außen gehen und nie von außen nach innen.
Ja.
Und das ist genau der große Punkt. Und deswegen macht mir das gleichzeitig total Hoffnung, weil ich glaube, dass wir die Welt, in dem Fall jetzt die Kita-Welt, die Krippenwelt, verändern können, wenn wir das wollen. Nur, es dürfen halt nicht mehr nur so ein paar Einzelkämpfer sein, sondern wir brauchen dafür eine Bewegung. Und wir haben im Buch ganz am Ende, ich kann den Satz jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Doch, hat was mit Fridays for Future zu tun. Haben wir was geschrieben, weil wir glauben, dass wir es verändern können. Wir brauchen dafür nur, wie gesagt, die Bewegung. Wir brauchen viele Menschen dafür.
Genau. Und das, was Andreas gerade so wunderbar geschildert hat, also ich habe mir Notizen gemacht, ich könnte jetzt so viel dazu sagen, werde ich aber nicht, weil Andreas, danke. Danke und Amen, wirklich. Kann man noch viel zu sagen und kannst du auch noch viel zu sagen, aber das ist auf den Punkt gebracht. Und da das den Eltern aber suggeriert wird, dass es eben so ist, also dass die Bedingungen alle gut sind und dass sie das All-Inclusive-Paket bekommen, sobald sie ihr Kind auf die Welt bringen und so und in die Kita später geben, das ist die Lüge, dass denen vorgegaukelt wird, dass die Krippe alternativlos ist, dass das eben das ist, was ab jetzt zum Leben dazugehört. Und dem ist nicht so. Und deswegen haben wir dieses Buch Die Krippenlüge genannt. Und wir wollen damit, also ihr habt ja jetzt schon mitbekommen, dass dieses Buch nicht geschrieben wurde, damit wir irgendwie, keine Ahnung, mehr Aufträge, besseren Job, was weiß ich. Also wir haben das nicht für uns gemacht.
Claudia, wir werden gemacht, weniger wir Aufträge haben. Tut mir jetzt furchtbar leid, unsere Aufträge werden
das
verschwinden.
Das sage ich doch. Und das haben wir eben nicht für uns gemacht, sondern wir haben das gemacht, damit wir dieser Anstoß einer Bewegung sein können. Und morgen kommt das Buch auf den Markt. Morgen kommt das Buch raus. Und jeder Einzelne, die diesen Podcast jetzt hört, ist wirklich aufgerufen, dieses Buch zu kaufen. Nicht damit wir daran irgendwelche Sachen verdienen, sondern damit wir der Anstoß sein können. Weil nur, wenn sich die Menschen auch dafür interessieren, dass man über eine Krippenlüge nachdenkt, wird es zu dem Anstoß kommen. Sonst versickert das im Boden. Und wir möchten gerne dieser Anstoß sein. Und deswegen bitte ich wirklich jeden Einzelnen, das auch zu streuen, das weiterzugeben. Wer soll das hören? An wen muss das gehen? Bitte verteilt das. Gebt die Informationen weiter. Schreibt Bewertungen. Diskutiert. Wir haben jetzt die Zündung gegeben, aber es muss halt weiter am Brennen gehalten werden, sonst funktioniert es nicht. Und das ist auch hier mein scheinender Moment, Andreas. Wir haben, obwohl das weißt du ja, weil du ja jeden Podcast von uns kennst, am Ende immer einen scheinenden Moment. Also wir sagen immer, was ist jetzt für mich so der scheinende Moment, den ich rausnehme? Und ich sage jetzt meinen, Anke ihren und bis dahin fällt dir ganz sicher auch einer ein. Mein scheinender Moment ist der, dass wir wirklich Möglichkeiten haben. Wir haben sie. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie schnell Dinge umgesetzt werden können. Nur wenn wir keine Lobby bilden, wird leider nichts passieren. Und mein scheinender Moment ist, dass morgen, 15. September, Erscheinungsdatum der Krippenlüge, wir eine Initialzündung machen. Und bitte springt mit drauf.
Mein scheinender Moment ist, dass ich weiß, dass der Andreas heute da war. Erstmal vielen Dank, Andreas. Und dass ich weiß, dass wir drei, ich kenne uns drei jetzt ziemlich gut, wir haben schon Veränderungen angestoßen, die auch langfristig die Veränderungen auch langfristig Bestand hatten. Und ich weiß, dass es geht. Und ich glaube an uns und ich glaube auch an euch und ich glaube daran, dass wir die frühkindlichen Bedingungen, die Bedingungen für junge Kinder gut verändern können. Wir haben die Kraft und wir haben das Wissen.
Ja, und mein scheinender Moment, das sind tatsächlich zwei. Der erste Moment ist, du bist nicht allein. Also das ist etwas, was ich hier immer wieder merke, auch wenn ich mit euch im Austausch bin und auch mit anderen. Es gibt viele Menschen da draußen, die etwas bewegen, etwas verändern wollen. Es gibt sehr viel Mut da draußen, sehr viel Liebe, sehr viel Bereitschaft und dieser Podcast, aber auch unsere Offenbarung hier an der Stelle zeigt, du bist nicht allein. Es gibt viele Menschen, mit denen du gemeinsam diese Veränderung provozieren kannst. Und ich finde, das gibt Mut und das gibt Hoffnung. Und das in diesen Zeiten ist Mut, Hoffnung und Zuversicht ohnehin ganz, ganz wesentlich. Und wer auch immer jetzt zuhört da draußen, nochmal, du bist nicht allein. Wir sind dabei, wir stehen hinter dir, du stehst hinter uns, wir stehen zusammen. Wir können das gemeinsam verändern. Und der zweite scheinende Moment ist für mich einfach, dass ich weiß, dass wenn es uns gelingt, den Kindern die Kindheit zu schenken, die wir uns für die Kinder wünschen, dann müssen wir uns um den Umweltschutz, um den Tierschutz und um all die anderen Probleme, die Kriege, die Auseinandersetzungen gar nicht mehr so viele Gedanken machen, weil die Lösung all dieser Herausforderungen und Probleme liegt im Prinzip in der Kindheit. Und wenn die Erwachsenen, wenn die Kinder, denen wir die Kindheit geben, die wir uns wünschen, wenn die dann erwachsen werden mit genau dieser Liebe, dieser Zuversicht, dieser Stärke, dann wird sich ohnehin alles ändern. Dann wird alles anders sein. Und wir haben genau die Veränderung, die wir uns dann schon immer gewünscht haben.
Genau so ist es. Danke. Shine on.
Shine on, liebe Anke, und shine on, lieber Andreas.
Shine on, ihr zwei.